Guten Tag und herzlich willkommen zum Rechtsstaat im Kontrafunk. Mein Name ist Thomas Michael Seibert. Wir tauchen heute in die gemischten Probleme der Rechtspraxis ein und besprechen mit Rupert Scholz die steigenden Textmassen, die wöchentlich aus der EU nach Deutschland kommen. Und wir sprechen über das daraus resultierende Demokratiedefizit. Im Anschluss daran bespreche ich mit Sylvia Kaufhold einen speziellen Kollisionsfall zwischen Europarecht und nationalem Recht, der sich stellt bei der illegalen Einreise aus anderen Staaten der Europäischen Union, wie zuletzt aus Polen vom Verwaltungsgericht entschieden. Schließlich stellt Carlos Gebauer, Fachanwalt für Medizinrecht, die Promotion privater Ärzte zu öffentlichen Bediensteten vor, die jetzt geschieht wegen Corona-Schadensimpfungen. Dieser Fall wird Anfang Oktober vom Bundesgerichtshof letztinstanzlich verhandelt. Ich begrüße Professor Rupert Scholz, Minister in einer der früheren Regierungen unter Helmut Kohl, Rechtspolitiker und Hochschullehrer des öffentlichen Rechts. Das öffentliche Recht schließt heute nicht nur Verwaltungsrecht und Staatsrecht ein, sondern auch Europarecht als wesentlichen Bestandteil. Der Rechtsstaat beschäftigt sich dann und wann mit kleinen Einführungen in Rechtsgebiete. Und ich möchte Herrn Scholz heute darum bitten, uns eine erste kurze Einführung zu geben in das Verhältnis von Europarecht und nationalem Recht. Man hat es da von der Sprache und auch von der Textform her mit ganz unterschiedlichen Materien zu tun, die gleichzeitig auch Dinge regeln, die im nationalen Recht bereits geregelt sind. Es gibt dann Richtlinien, es gibt Verordnungen. Sagen Sie uns, worin der Unterschied besteht und welche Wirkung die haben.
Ja, zunächst einmal, das Europarecht hat sein Rechtssystem, das inzwischen außerordentlich breit geworden ist. Nur mal ein Hinweis, der sogenannte Acquis communautaire, das ist die Summe von Paragraphen, von Regelungen, die ein potenzieller Mitgliedstaat, ein Beitrittskandidat zur Europäischen Union erfüllen muss. Das heißt, an dieser Zahl, 90.000, können Sie sehen, wie ausholend das Europarecht heute bereits geworden ist. Das Europarecht leitet sich aus dem nationalen Recht allerdings ab. Jede Vorschrift, jede Ermächtigung im Europarecht bedarf der Ermächtigung aus dem nationalen Recht. Das regelt sich bei uns über den Artikel 23 Grundgesetz. Und hier beginnen die Probleme. Denn das Europarecht versucht sich über die Kommission, auch über den Europäischen Gerichtshof, zunehmend auch nicht nur zu erweitern, tatbestandlich, kompetenziell, sondern sich auch möglichst weit zu lösen, auch von dem, was die nationalen Mitgliedstaaten über ihre Ermächtigungen eigentlich vorgesehen haben.
Man bemerkt, es ist im nationalen Recht Raumplanung, Bauplanung, Planung industrieller Anlagen geregelt. Und nun kommt hinzu beispielsweise eine besondere Förderung von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien, die freigestellt werden von Beschränkungen, die nach Naturschutz, nach Bauplanungs- und Raumordnungsrecht an sich bestehen. Was hat man davon zu halten und inwiefern ist eine Umsetzung in nationales Recht da erforderlich?
Zunächst einmal ist das ein Bereich, der in die nationale Zuständigkeit gehört. Es gibt keine Zuständigkeit im europäischen Recht originär für solche Fragen des Klimaschutzes und der Energiepolitik. Wenn heute von Frau von der Leyen diesen Satz von mir hören würde, würde sie natürlich empört aufschreien. Aber dieser empörte Aufschrei würde ins Leere gehen. Denn in Wahrheit ist es so, dass das Energierecht, der Klimaschutz, eine nationale Zuständigkeit ist. Dennoch hat sich das europäische Recht hier natürlich massiv eingemischt inzwischen und hat auch vor allem auch mit Richtlinien operiert, die dann uns im nationalen Recht binden. Denn eins ist immer zu sagen, wenn es eine europarechtliche Norm, wo immer es ist, gibt, gilt die dem nationalen Recht zunächst vor. Und das ist eine vorrangige Regelung, die von Seiten der Europäischen Kommission massiv genutzt wird, nicht nur in den von Ihnen eben angesprochenen Gebieten, sondern fast flächendeckend inzwischen in der Rechtsordnung.
Das Instrument zur Begründung eines solchen Vorrangs ist beispielsweise die europäische Verordnung, wenn ich das juristisch richtig verstehe, die im Unterschied zur Richtlinie keiner Umsetzung bedarf.
Die Verordnung gilt unmittelbar. Die Richtlinie dagegen bedarf der nationalen Umsetzung. Die Richtlinie ist so eine Art Rahmengesetz, das die nationale Ausführungsgesetzgebung voraussetzt, bis es definitiv den Bürger berechtigt, verpflichtet oder wie immer sonst. Aber immer muss man dabei im Auge halten, auch Verordnungen bedürfen einer Kompetenz. Und Kompetenzen der Europäischen Union sind immer nur abgeleiteter Natur. Das heißt, sie müssen sich aus dem nationalen Recht und dessen Ermächtigung, Stichwort wiederum Artikel 23 Grundgesetz, rechtfertigen. Und sie müssen darüber hinaus nach dem europäischen Vertragswerk das Subsidiaritätsprinzip und den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren. Subsidiaritätsprinzip bedeutet, dass eine europäische Regelung, selbst wenn sie kompetenzmäßig eigentlich möglich ist, nur dann erlassen und durchgesetzt werden soll, sei es Verordnung, sei es Richtlinie, wenn die entsprechende Regelungsmaterie auf nationaler Ebene nicht entsprechend gut und erfolgreich geregelt werden kann, deshalb der supranationalen Regelung auf europarechtlichem Wege bedarf. Wenn wir aber die Realität betrachten, muss man leider feststellen, dass das europäische Recht zunehmend das Subsidiaritätsprinzip schlicht verdrängt, um nicht zu sagen vergessen hat. Es gibt auch beim Europäischen Gerichtshof kaum eine Entscheidung, die noch ernsthaft das Subsidiaritätsprinzip bemüht bzw. aktualisiert. Und das ist hochbedenklich, hochfragwürdig.
Ich möchte ein konkretes Beispiel noch anführen, über das wir hier auch mit Ihnen in der Sendung schon einmal gesprochen haben. Das ist die Zurückweisung Asylsuchender oder überhaupt von Ausländern an der EU-Außengrenze. Da gibt es im deutschen Asylgesetz eine Regelung und es gibt die sogenannte Dublin-III-Verordnung. Gleichzeitig kann man sehen, dass ein Streit unter den Öffentlichrechtlern besteht, welches hier Vorrang hat. Einige gehen offenbar davon aus, dass das Asylgesetz keine Bedeutung mehr hat.
Das ist eine Auffassung, die ich nicht teile und die ich auch rundweg gesagt als Verfassungsrechtler für falsch halte. Wir haben zum Asylrecht im Artikel 16a Grundgesetz eine sehr klare Regelung, die im Übrigen reformiert worden ist 1993 ausdrücklich unter Bezug auf die Dublin-Regelung aus dem europäischen Recht. Die Dublin-Regelung sagt, verkürzt gesagt, wenn jemand von irgendwoher kommt und Asylrecht in Europa haben will, dann muss das Land entscheiden und ihn dort jedenfalls zunächst aufnehmen, wo er erstmalig den Boden einer europäischen Nation oder eines sogenannten sicheren Drittstaates betreten hat. Also wenn jemand zum Beispiel in Polen ankommt, dann müssen die Polen das Verfahren führen. Der Betreffende kann nicht sagen, ich will lieber nach Deutschland, da gibt es höhere Sozialleistungen oder was immer sonst. Das ist nicht statthaft. Die Realität ist allerdings leider vielfältig anders. Gerade nachdem 2015 damals die verheerende Entscheidung von Frau Merkel, die Grenzen aufzumachen, ohne Rücksicht auf diese Regelung von Dublin. Diese Regelung von Dublin aber, wie gesagt, entspricht wortgleich dem, was im Artikel 16a Grundgesetz steht. Wir haben hier also sehr klare Regelungen, identischen Inhalts, verfassungsrechtlich wie europarechtlich.
Ich danke Ihnen für diese Klarstellung und möchte Ihnen eine Hörerfrage vorlegen, die auf die Durchsetzung des Rechts zielt. Sie lautet: Was würde eigentlich konkret passieren, wenn die deutsche Regierung sich nicht an EU-Recht halten würde? Wenn Deutschland beispielsweise aus dem Verbrennerverbot aussteigen würde oder in die EU-weite CO2-Abgabe gar nicht erst einsteigen? Welche konkreten Schritte könnte der EuGH einleiten? Und am Ende heißt es launig: Braucht Herr Merz dann einen Kontrafunk-Bademantel, weil nämlich in der Regierung durchsucht wird und morgens um 6 Besuch kommt?
Naja, so weit geht's nicht. Aber der Europäische Gerichtshof hat in der Tat die Zuständigkeit, er würde entscheiden, wobei man gerade auch hier wieder eine kritische Anmerkung machen muss. Der Europäische Gerichtshof entscheidet in aller Regel zugunsten der Europäischen Kommission. Wenn ich eben das Subsidiaritätsprinzip angesprochen habe, gerade in der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs wird das Subsidiaritätsprinzip massiv vernachlässigt. Der Europäische Gerichtshof tendiert im Übrigen dazu, sich sogar eine eigenständige Rechtsetzungskompetenz anzumaßen, obwohl das gar nicht möglich ist, gar nicht statthaft ist, denn europäisches Recht ist nur abgeleitetes Recht aus den nationalen Zuständigkeiten. Dennoch, nehmen wir mal das Verbrennerverbot, das Sie angesprochen haben. Ich bin der Meinung, dass das Verbrennerverbot gar keine europäische Zuständigkeit darstellt. Das Verbrennerverbot ist eine individuelle Freiheit übrigens von Unternehmen. Der Verbrenner ist als für sich genommen etwas ein legitimes Industrieprodukt. Das kann man nicht einfach in Brüssel verbieten. Ich sehe keinen Raum in dem europäischen Kontext, der ermächtigen würde, ein Verbrennerverbot, so wie es allerdings geschehen ist, durchzusetzen bzw. zu erlassen. Da habe ich große Zweifel, ob das möglich ist. Und wenn Deutschland anderer Meinung sein sollte, die deutsche Regierung, dann kann sie natürlich beim Europäischen Gerichtshof ihrerseits gegen eine solche Verordnung klagen.
Ja, das ist der Hinweis auf das Verfahren. Ich möchte am Ende noch eine, man könnte sagen, theoretische oder vielleicht auch rechtsphilosophische Frage anschließen. Wie verhält es sich eigentlich mit der Gewaltenteilung? Die nationalen Gesetze werden mit einer Parlamentsmehrheit beschlossen. Die europäischen Verordnungen, auch die Richtlinien, werden von der Kommission gemacht und dort entscheiden Mitglieder, die von den Regierungen ernannt werden. Wie Sie sagen, der Europäische Gerichtshof entscheidet als Judikative im Zweifel zugunsten dieser Kommission und versucht, Europarecht durchzusetzen. Der sonst gerne bemühte Wählerwille hat in diesem Zusammenhang keine Bedeutung mehr?
Das ist genau das Grundproblem in der gesamten Konstruktion der Europäischen Union. Man kann auch sagen, es ist ein elementares Demokratieproblem. Die Kommission hat kein demokratisches Mandat in dem Sinne, dass es sie in irgendeiner Weise vom Wähler abhängt. Sie wird von den Regierungen benannt, die natürlich ihrerseits demokratisch legitimiert sind, aber die Kommission als solche und ihre Zuständigkeiten sind nicht in irgendeiner Weise demokratisch wahlmäßig legitimiert. Das zweite Problem liegt beim Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament wird gewählt und das Europäische Parlament hat auch im Rahmen der Rechtsetzung aus Brüssel von der Kommission her gewisse Mitbestimmungsrechte. Aber das Europäische Parlament ist auch demokratiestaatlich gesehen schwierig konstruiert. Denn zunächst einmal, das Europäische Parlament hat kein gesetzgeberisches Initiativrecht. Eigentlich für ein Parlament undenkbar. Aber so ist es. Das heißt, Gesetzes- und Rechtsinitiativen im Europarecht kommen von der Kommission und werden dann gegebenenfalls ins Parlament gegeben, dass das Parlament darüber mitentscheiden kann. Aber das Gesetzgebungsrecht des Europäischen Parlaments ist wirklich ein außerordentlich notleidendes. Und das ist mit alles in allem gerade auch unter Gewaltenteilungsaspekten problematisch. Die Kommission ist ein exekutivisches Organ. Das Parlament wäre eigentlich jetzt das Korrespondierende im Gewaltenteilungssystem das parlamentarische Legislativsystem. Aber wie ich eben gesagt habe, dieses parlamentarische Legislativsystem ist demokratiestaatlich gesehen sehr notleidend. Hinzu kommt, dass auch das Europäische Parlament nicht gewählt wird nach dem eigentlich demokratischen Grundsatz der Wahlrechtsgleichheit, one win, one vote, sondern es sind Quoten. Etwa Malta hat im Verhältnis zu Deutschland unverhältnismäßig viel Abgeordnete gemessen an der Zahl der Wähler als Deutschland. Und das kann man beliebig fortsetzen.
Ja, wenn wir das im Ergebnis zusammenfassen, dann läuft das darauf hinaus, dass es ein praktisch etabliertes Übergewicht der Exekutive inzwischen auch juristisch gibt. Das wird politisch, national beklagt. Europarechtlich nehmen wir das hin. Teilweise sind wir sogar bereit, das freudig zu begrüßen und zu sagen, mehr Europa. Mehr solcher Regelungen. Wird das in der öffentlich-rechtlichen Diskussion wahrgenommen?
Ja, natürlich nimmt man das wahr. Aber auch eben die deutlich kritischen Stimmen. Man muss klar erkennen, dass die jetzige Konstruktion der Europäischen Union meines Erachtens und nicht nur meines Erachtens dringend einer Reform bedarf. Eine Reform, die vor allem das demokratische Element stärkt und das exekutivische Übergewicht etwas beschneidet. Das halte ich für nötig, das halten viele für nötig. Und das wächst auch ein Denken in dieser Richtung bei einigen europäischen Mitgliedstaaten. Gerade bei den osteuropäischen Staaten ist dies zunehmend dominant geworden, dieses Denken. Und ich denke, in den kommenden Jahren werden wir eine wirkliche Reformdebatte über die Europäische Union bekommen oder, um es noch deutlicher zu sagen, bekommen müssen.
Herr Scholz, ich danke Ihnen für diesen am Ende hoffnungsfrohen Ausblick und wir hoffen, dass das Demokratieprinzip tatsächlich gestärkt werden wird. Ich danke Ihnen.
Danke auch.
Ich begrüße Dr. Sylvia Kaufold, Rechtsanwältin in Dresden und Spezialistin im Europarecht, Wirtschaftsrecht, aber auch im Asylrecht. Wir kommen in dieser Sendung aus einem Interview über das Unionsrecht mit Professor Rupert Scholz und haben bereits erörtert, dessen Ausdehnung in alle Bereiche des materiellen nationalen Rechts. Ein solcher Bereich ist auch das Asylrecht und das Ausländerrecht. Die drängende Frage der letzten Jahre geht dahin, was darf an den Außengrenzen eigentlich passieren? Wie muss sich die deutsche Polizei, die Grenzpolizei dort verhalten? Wir erinnern uns daran, dass es ganz unterschiedliche Gerichtsentscheidungen gegeben hat, jetzt zuletzt zugunsten von Einreisenden, und verwiesen worden ist auf die besondere Bedeutung des Asylrechts, und zwar im europäischen Rahmen, sodass ich Frau Kaufold als erste Frage vorlegen möchte, die merkwürdige Eingangsformulierung, welches Recht ist hier eigentlich anwendbar?
Das ist natürlich die Gretchenfrage. Und als 2015 sich diese Frage erstmals richtig stellte in praktischer Hinsicht, nämlich als die Regierung Merkel also wieder Grenzkontrollen einführte, zunächst nur in Bezug auf Österreich, da hat sich schon gezeigt, dass diese Frage gar nicht einfach zu beantworten ist, weil sie nirgends klar geregelt ist. Also im Grundsatz ist schon europäisches Recht anwendbar für Fragen des Asylrechts und auch des Grenzschutzes, bezieht sich aber insbesondere auf die Situation an den europäischen Außengrenzen und dann auf die Durchführung des Verfahrens, auch dann in den einzelnen Mitgliedstaaten, Asylverfahrensrichtlinie etc. Das sind so 8, 9 Richtlinien und Verordnungen, die jetzt dann mit Wirkung zum nächsten Jahr nochmal sich verdoppeln und verdreifachen. Man spricht jetzt vom gemeinsamen europäischen Asylsystem. Hier sind schon die europarechtlichen Vorgaben maßgeblich, auch für die Frage eben, ob oder unter welchen Voraussetzungen ein bestimmter Staat, wo ein Asylgesuch gestellt wird, zuständig ist. Aber nicht klar geregelt ist die Frage, welches Recht gilt und ob eben auch dieses Zuständigkeitsbestimmungsverfahren und die Formvorgaben etc., ob die eben auch gelten, diese Bestimmungen des europäischen Rechts, wenn ausnahmsweise die Binnengrenzen wieder kontrolliert werden. Und das ist der Einstieg eigentlich in die juristische und dann auch die politische Kontroverse. Also es ist nicht klar, aber es gibt eben auch gute Argumente dafür und die habe ich versucht auch hier juristisch ein bisschen aufzuarbeiten, dass eben europäisches Recht hier nicht automatisch anwendbar ist und Vorrang vor deutschem Recht hat.
Welche Auffassung vertreten Sie dort? Das Verwaltungsgericht Berlin hat in einem spektakulären Fall vor kurzem entschieden, ausschließlich die Dublin-Verordnung und Verfahren nach Artikel 3 dort seien durchzuführen, und zwar mindestens zur Feststellung des zuständigen Staats, auch wenn über die polnisch-deutsche Grenze von Polen aus Somalia einreisen. Welche Auffassung vertreten Sie?
Das Verfahren vom Verwaltungsgericht Berlin jetzt vom Anfang Juni betraf gerade die Frage, ob eben Asylsuchende einreisen dürfen oder wie mit ihnen an der Grenze zu verfahren ist oder kurz hinter der Grenze. Das ist auch hier in dem Fall ein bisschen unklar gewesen. Also genau die Frage, ob die Praxis der Bundesregierung, eben auch Asylsuchende zurückzuweisen, im Hinblick auf Nicht-Asylsuchende wird das ja schon länger gemacht, ob das rechtmäßig ist oder ob diese Asylsuchenden einen Anspruch auf Einreise haben, beziehungsweise, und das war so, verstehe ich die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Berlin, zwar nicht einreisen dürfen, weil das hat das Verwaltungsgericht nicht gesagt, dass die einreisen dürfen, aber dass an der Grenze sozusagen das Zuständigkeitsbestimmungsverfahren durchzuführen wäre. Das ist die Auffassung des Verwaltungsgerichts Berlin. Das ist vertretbar, da gibt es Argumente dafür, aber das steht eben auch nirgendwo explizit im europäischen Recht und auch nicht im deutschen Recht. Da steht es etwas eher drin, sagen wir es mal so, als im europäischen Recht. Aber das ist auch alles andere als klar, dass zwingend ein Grenzverfahren durchzuführen wäre. Und ich habe vor 6, 7 Jahren schon mal, als der Asylstreit zwischen Seehofer und Merkel auch diese Frage betraf, inwieweit Grenzzurückweisungen zulässig sind, da habe ich noch die Auffassung vertreten, ähnlich wie das VG Berlin, ja, das muss ja in einem Grenzverfahren möglich sein. Ne? Aber inzwischen bin ich davon abgekommen, einfach auch, weil es sich zeigt, aufgrund der Vorgaben des europäischen Rechts, dass das einfach nicht praktikabel ist, das ist nicht durchzuführen.
Ehe wir zu speziell werden, erlauben Sie mir die pauschale Frage, warum ist das so schlimm, ein Zuständigkeitsverfahren durchzuführen? Könnte man nicht denken, in 3 Tagen wäre das erledigt? Man stellt fest, dass diese Somalier jedenfalls nicht per Luftlandeaktion in Polen eingereist sind, sondern dort durchgereist sind und irgendwie zur Kenntnis genommen worden sind. Also das ist doch kein größeres Problem. Stellen wir fest und schieben zurück.
Ja, so sollte man das meinen, dass das eigentlich kein größeres Problem sein sollte. Aber es ist wegen dieser extremen Durchregulierung des europäischen Rechts eben dann schon ein Problem. Also erstens mal haben sie nicht unbedingt objektive Kriterien dafür, an welchen Außengrenzstaat diese Personen angelangt sind. Wenn sie nicht kooperieren, wenn die nichts sagen dazu, wissen sie es nicht unbedingt. Die Eurodac-Treffer, also dieses Verfahren, das zur Erstregistrierung sozusagen durchzuführen ist, das wird einfach auch nicht mehr gemacht. Die Außengrenzstaaten winken von vornherein durch, die nehmen noch nicht mal mehr Fingerabdrücke ab, jedenfalls en gros. Ja, das heißt, dann haben sie keine Beweise dafür, welcher Staat Ersteinreisestaat ist und damit eben eigentlich zuständig. Also an der Stelle scheitert es schon und dann verschiedene Fristen, die gelten und vor allem auch noch das Erfordernis, dass der Staat, in den überstellt werden soll, zustimmen muss der Überstellung, ja? Und zwar innerhalb einer bestimmten Frist. Und wenn er das nicht tut, dann sind sie nach der Dublin-Verordnung zuständig sozusagen als der Staat, in dem faktisch das Asylgesuch gestellt wurde. Deswegen ist es nicht so einfach, an der Grenze durchzuführen tatsächlich.
Vielleicht dürfen wir ergänzen, es gibt im europäischen Recht in der Dublin-Verordnung Fristen für die Durchführung eines solchen Verfahrens. Und zwar, Sie werden es genauer wissen, 6 Monatsfristen. In denen feststehen muss, welcher Staat zuständig ist. Wenn der Aufnehmende sich zu lange damit beschäftigt, wird er aufgrund dessen, also aufgrund einfach des Zeitablaufs, zuständig. Wie groß ist diese Gefahr?
Ja, das ist eigentlich der Regelfall. Aufgrund des Arbeitsanfalls, der vielen Verfahren und eben der gerade angesprochenen Unklarheiten, eben diese Frist in den allermeisten Fällen ausläuft, ohne dass eben dieses Dublin-Verfahren abgeschlossen werden kann. Es genügt eben nicht, es einzuleiten fristgerecht, sondern es muss abgeschlossen werden. Und wir sprechen hier von den Fristen für das Dublin-Verfahren als solchen, aber für das Grenzverfahren, also wenn es an der Grenze durchzuführen ist, also praktisch indem der Asylsuchende auch festgehalten wird, weil sonst habe ich ja kein Grenzverfahren, ne? Dann sind die Fristen noch viel enger, da muss es in 4 Wochen abgeschlossen sein. Und zwar einschließlich Rechtsschutz. Und der Rechtsschutz ist natürlich dann auch ein weiteres riesengroßes praktisches Problem. Ja, wie will ich da ein gerichtliches Verfahren durchführen innerhalb dieser kurzen Zeit und die Menschen dann noch an der Grenze menschenwürdig unterbringen? Es ist also nicht so einfach zu sagen, wir machen das mal eben kurz an der Grenze. Was ich mir vorstellen kann, und das wäre ein gewisser Kompromiss, ist, dass man sagt, wir weisen generell Asylsuchende zurück. Außer es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass also nicht der Ersteinreisestaat, sondern ausnahmsweise eben Deutschland zur Durchführung dieses Asylverfahrens zuständig ist. Das wäre ein gewisser Kompromiss deswegen, weil dann würde man darauf abstellen, wie wahrscheinlich ist es, dass Deutschland nach Einreisezulassung eben das Asylverfahren auch durchzuführen hat. Und im Verhältnis eben zu dieser Einschätzung dann darüber entschieden wird, wird der Migrant jetzt zugelassen für das Asylverfahren in Deutschland oder wird er zurückgewiesen? Also das wäre an und für sich, meine ich, der Königsweg. Das ist praktikabel und es wäre auch auf der Linie der aktuellen Weisung der Bundesregierung, die ja sagt, gut, Asylsuchende sind auch generell zurückzuweisen, mit Ausnahme vulnerabler Personen. Da steckt das schon drin, denn als vulnerable Person, das kann man sich jetzt auch wieder streiten, was ist jetzt damit gemeint, aber da gibt es schon Anhaltspunkte dafür, auch im europäischen Recht, insbesondere eben Kranke, vor allem auch Minderjährige. Und das sind eben just die Sachverhalte, wo dann auch praktisch der jeweilige Mitgliedstaat zuständig ist.
Als Ausnahme.
Genau, als Ausnahme.
Ja.
Und wenn dafür Anhaltspunkte vorliegen, ist es gerechtfertigt aus meiner Sicht, dann auch zu sagen, gut, dann erlauben wir die Einreise. Aber generell eben nicht, weil es eine Ausnahme ist.
Ja, wir belassen es für dieses Interview bei dieser Ihrer Feststellung und nehmen zur Kenntnis, es ist eine umstrittene Rechtsfrage, die das Verwaltungsgericht Berlin in einer anderen Weise beantwortet hat, die zweifelhaft ist. Aber, wie Sie sagen, Fristbindung, noch größere Fristbindung bei der Bestimmung des zuständigen Staates und deswegen auch kein Rechtsmittel möglich. Verwaltungsgericht Berlin hat abschließend entschieden. Und das, was Sie hier erarbeitet haben, ist nicht abschließend, sondern in der Zeitschrift für Rechtspolitik diesen Jahres, Seite 149 fortfolgende, weiter zu vertiefen für die damit Befassten und Interessierten. Im Übrigen bedanke ich mich für Ihre tiefgehende Auskunft.
Herzlichen Dank.
Thank you. Ich begrüße Carlos Gebauer, meinen Kollegen im Kontrafunk und aus der Rechtsstaatssendung seit Jahren gut bekannt. Er ist eigentlich und überhaupt Fachanwalt für Medizinrecht in Düsseldorf und mit einer Sache gut vertraut, die uns seit 4 Jahren in den unterschiedlichsten Konstellationen beschäftigt. Wir müssen uns inzwischen zurückerinnern, das Jahr 2021 war ausgefüllt mit einer beispiellosen öffentlichen Impfpropaganda, muss man im Rückblick sagen. Zunächst spülte diese Propaganda Tausende in sogenannte Impfzentren, insbesondere im ersten Halbjahr. Im zweiten Halbjahr wurde die Haupttätigkeit auf Ärzte übertragen, beziehungsweise Patienten begaben sich zu ihrem Arzt. Und nun könnte es eine einfache Sache sein, zu sagen, ich gehe zu einer Ärztin, die ist eine Ärztin, ist eine Ärztin. Aber das Recht kann auch etwas anderes aus einer Ärztin machen. Und das ist Gegenstand eines Verhandlungstermins, den der Bundesgerichtshof am 9. Oktober in einer Impfschadensache durchführt. Und in diese Problematik führt uns Carlos Gebauer zunächst mal etwas ein. Die Zivilgerichte, man könnte sagen, haben es sich einfach gemacht in dieser Sache. Aber wie siehst du die Verfahrensweise?
Ich knüpfe mal an deinem Satz, dass wir im Jahre 2021 eine sehr bemerkenswerte Impfpropaganda alle erlebt haben. Und mit ihr einhergegangen ist in meiner medizinrechtlichen Weltsicht Umschwenken heraus aus allem, was wir als Medizinrechtler zuvor über das Medizinrecht und über richtiges Behandeln von Patienten und den richtigen Umgang mit medizinischen Fragen im rechtlichen Alltag gelernt hatten, ein Umschwenken heraus aus alledem und ein Vergessen von alledem und eine Neuorientierung. Und dazu gehörte beispielsweise, dass wir ein HWG haben, ein Gesetz über die Werbung mit Heilmitteln, das sehr, sehr restriktiv ist und verbietet, für Arzneimittel zu werben, verbietet, mit großen Erfolgsbilanzen von bestimmten Produkten zu werben. All das ist sehr, sehr restriktiv und Ärzten überlassen für eine Einzelfallbetrachtung und entsprechende Beurteilung. Und nun kommt das Jahr 2021 und alle werden aufgefordert, sich impfen zu lassen, in der von dir gerade schon abgestuften Kaskade, zunächst priorisiert und in Impfzentren und dann eben auch bei Ärzten im Übrigen. Und in dieser Phase nun spielt ein Fall, den ursprünglich das Landgericht Dortmund zu beurteilen hatte und der in der Berufungsinstanz dann von dort zum Oberlandesgericht Hamm gegangen ist. Da ist eine Frau schlicht zur Ärztin gegangen und hat sich gegen das Risiko einer Corona-Infektion impfen lassen wollen, einmal, zweimal, dreimal. Und dann ist ihr bewusst geworden, dass bei diesen Impfungen irgendwas schiefgelaufen ist. Und sie hat, wie man das so macht im deutschen Medizinrecht, sie hat ihre Ärztin auf Schadensersatz gerichtlich in Anspruch genommen. Sie hat gesagt, Sie, Frau Doktor, haben mich geimpft oder mit diesen Injektionen bedacht und da ist was schiefgelaufen und ich habe einen Schaden und den müssen Sie mir ersetzen. Und nun ist im Rahmen dieser allgemeinen Umwälzung all dessen, was man medizinrechtlich lange für richtig hielt, ist das Landgericht Dortmund auf die Idee gekommen, die Privatärztin, die in ihrer Praxis die Injektionen verabreicht hat oder möglicherweise ihre Mitarbeiter, das scheint in diesem Sachverhalt dort alles umstritten und unaufgeklärt geblieben zu sein, nun ist das Landgericht Dortmund auf die Idee gekommen zu sagen, diese Ärztin hat überhaupt nicht als private Ärztin gearbeitet für die Klägerin, sondern sie sei eine öffentlich Bedienstete gewesen, eine Beamtin im haftungsrechtlichen Sinne des Paragraphen 839 BGB. Eine Vorschrift aus dem Jahre 1896, die in ihrem ursprünglichen Anwendungsfall Beamte betrifft, die drittschützende Amtspflichten verletzen, gerne auch in der Variante, um es plastisch zu machen, eines Polizeibeamten, der irgendeinen Unschuldigen erschießt bei seiner Amtsausübung oder. Und nun besteht eben die Möglichkeit, den Beamtenbegriff, den strengen, förmlichen Beamtenbegriff auszudehnen und auch Nichtbeamte zu Beamten zu machen. Und diese Variante hat hier das Landgericht Dortmund gewählt und sagt, wir machen eine private Ärztin zu einer Beamtin im haftungsrechtlichen Sinne. Und das führt dann dazu, dass die Ärztin persönlich der Patientin nicht auf Schadensersatz haftet, weil sie ja als Amtsträgerin sozusagen der Staat gewesen ist und nicht sie selbst als handelnde Ärztin. Sie selber haftet nicht, sondern der Steuerzahler.
Das legt eine Reihe von Fragen nahe. Man hat mal in der juristischen Ausbildung gelernt, dass sogenannte beliehene Unternehmer diese Funktion erfüllen, Beamte im haftungsrechtlichen Sinne zu sein. Das kann man aber vorher wissen, wenn man zu einem privatrechtlich organisierten TÜV geht beispielsweise. Bei Ärzten kann man das eigentlich nicht wissen. Und es ist auch einigermaßen überraschend, das zu erfahren. Aus meiner Perspektive des zivilrichterlichen Dezernenten ist es in einer solchen Situation eine schlanke Lösung zu sagen, mit der Sache muss ich mich gar nicht beschäftigen. Gehört in ein anderes Dezernat, nämlich Amtshaftung. Muss ich keine Beweisaufnahme durchführen? So ist hier ja wohl in zwei Instanzen beim Oberlandesgericht dann auch noch verfahren worden. Kann man sagen, dass diese Motivation im Hintergrund eine Rolle spielte oder war das von vornherein eine offene juristische Diskussion?
Ich kann den vorgelegten Entscheidungstexten beider Urteile nicht entnehmen, dass dort irgendeine offene Diskussion geführt worden wäre. Im Gegenteil, ich sehe also insbesondere in der Entscheidung des Oberlandesgerichtes Hamm in der Berufung ein deutliches Bemühen, eine Argumentation zu finden, die auf jeden Fall zu einer Amtshaftung führt und weg von der privaten Haftung. In der Entscheidung heißt es an einer Stelle so schön, es gehe um das übergeordnete Ziel der Erfüllung des staatlichen Impfanspruchs zum Zweck des individuellen Gesundheitsschutzes. Nun weiß natürlich jeder Jurist, dass immer dann, wenn eine Entscheidung auf irgendwelche überragenden Interessen der Allgemeinheit abstellt und die dann abwägt mit den einzelnen Rechtspositionen des konkreten Falles, dass es an der Stelle gerne sehr wolkig wird und dass in diesen Wolken und in diesem Nebel der juristischen Argumentation bisweilen abgebogen werden kann von einem Weg, der sonst in der Subsumption der richtige gewesen wäre. Und insbesondere dominiert dieser Entscheidung auch des Oberlandesgerichtes Hamm, dass wir abweichen von allem, was wir sonst wissen, beispielsweise bei der Zwangseinweisung in die Psychiatrie, dass dort immer sehr genau differenziert werden muss, ob eine ärztliche Behandlung oder eine krankenhäusliche Behandlung auf der Zwangseinweisung des Patienten beruht oder ob es eine private Behandlungsmaßnahme innerhalb dieses gesamten Behandlungssettings ist. Und der Impfanspruch des Bürgers hinsichtlich eines Corona-Wirkstoffes war ja nun gerade keine Impfpflicht in dem Sinne, dass man als Bürger dort vorstellig werden musste und sich impfen zu lassen hatte, sondern das Dogma war ja immer, dass das alles ganz freiwillig passiert. Und an der Stelle passt sozusagen die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm auch nicht in die Gesamtrechtsdogmatik, dass man sagt, hier ist praktisch ein Zwangsverhältnis und auch die Formulierung des staatlichen Impfanspruchs in der Entscheidung aus Hamm ist ja ein bisschen, ich will nicht sagen verräterisch, aber zumindest doch bedenkenerweckend. Denn was ist denn ein staatlicher Impfanspruch? Wer hat denn da gegen wen den Anspruch? Der Staat gegen den Impfling oder der Impfling gegen den Arzt? Oder also all das passt irgendwie nicht. Und ganz besonders faszinierend ist ein Punkt, den ich noch überhaupt nicht begriffen habe. Vielleicht hört mich jemand und erklärt es mir, warum ein im Ansatz in beiden ersten Instanzen als Arzthaftungsanspruch begonnener Prozess nun am 9. Oktober 2025 in Karlsruhe vor dem dritten Senat des Bundesgerichtshofes verhandelt werden soll, der doch für Staatsrecht und Staatshaftung zuständig ist, aber ein ursprünglich als Arzthaftpflichtprozess ausgestaltetes Verfahren würde eigentlich zum 6. Senat gehören. Auch das ist wieder so ein Bruch, der sich mir noch nicht erschlossen hat.
Ist das ein Hinweis auf die voraussichtliche Entscheidung, die auf eine Bestätigung eines solchen Amtshaftungsanspruchs hinauslaufen könnte? Es gibt ja noch einen weiteren Aspekt, nämlich den, einzelne Ärzte von dem möglicherweise gewaltigen finanziellen Risiko zu entlasten, den sie ausgelöst haben könnten durch eine Vielzahl solcher Impfschäden. Also kann man sagen, wie vor Jahrzehnten in Kontergan-Fällen, das machen wir lieber staatlich über Steuergelder.
Ja, zumindest im ersten Aufschlag gegenüber den Geschädigten, den Ärzten selber hilft auf lange Sicht die Privilegierung als Beamter im haftungsrechtlichen Sinne eingeordnet zu werden, überhaupt nichts. Also ein Arzt, der eine schlaflose Nacht hat, weil er unbedachtsam Menschen mit nur bedingt zugelassenen experimentellen Substanzen behandelt hat, wird eine schlaflose Nacht dennoch haben müssen, denn auch wenn der Staat in Vorgriff tritt nach 839 BGB in Verbindung mit Artikel 34 Grundgesetz, wo eben dann die Haftung vom Staat übernommen wird, dahinter steht natürlich dann, wenn der Staat den Geschädigten entschädigt hat, wenn Schadensersatz geleistet ist, dass der Staat pflichtgemäß bei dem Arzt Regress nehmen muss. Das ergibt sich dann aus den Beamten- und Haushaltsgesetzen der Länder, dass man sagt, Herr Doktor, wir sind nun für Sie in den Vorgriff getreten und haben einen geschädigten Patienten mit Schadensersatzansprüchen wieder auf den richtigen Weg gebracht, aber unsere Aufwendungen beziffern sich auf Euro so und so viel und das hätten wir nun gerne erstattet. Also die vordergründige Privilegierung des Arztes dem Patienten gegenüber ist nicht eine Rettung des pflichtwidrig handelnden Arztes auf lange Sicht, überhaupt nicht.
Ja, ein wichtiger Hinweis. Ich will noch mal auf meine Ortsdifferenzierung am Anfang zurückkommen. Du bist auch darauf eingegangen. Arztpraxen später, Impfzentren zu Anfang. Wäre das ein Ansatzpunkt für eine juristische Differenzierung auch? Man hat ja in diesen Impfzentren teilweise überhaupt nicht erfahren, wer da tätig wird. Und bekanntlich müssen ja auch nicht Ärzte höchstpersönlich die Injektion setzen, sondern das kann auch an hoffentlich fachkundige Hilfskräfte übertragen werden.
Ja.
Ja, das Oberlandesgericht zitiert eine Entscheidung über eine Keuchhustenimpfung aus den 90er Jahren. Da begab sich die Patientin ins Gesundheitsamt. Und in diesem Fall hat man einen Amtshaftungsanspruch angenommen, obwohl es eine Ärztin war. Vielleicht wäre das die richtige Differenzierung?
Das sehe ich ganz genauso. Es macht ja einen großen Unterschied, ob ich mich zu einem Amtsarzt begebe und damit auch als Patient bzw. als zu impfender Bürger in der Vorstellung lebe, ich vertraue mich jetzt hier einer amtlichen Stelle an, oder ob ich nur in Anführungszeichen privat zu einem Arzt gehe. Auch die Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm ist an dieser Stelle wieder sehr wolkig, dass dann gesagt wird, naja, da wird kein Unterschied gemacht, flächendeckende Impfung sollte erreicht werden und das packen wir alles in einen Topf. Aber wir Juristen haben ja ein handwerkliches Verständnis, immer sauber differenzieren zu wollen. Und in der Differenzierung dann zu sagen, hier gibt es Impfzentren, die vom Land betrieben werden und dann sind es dort private, niedergelassene Ärzte, die impfen, aber wir machen sie alle zu Beamten. Das ist eine Gleichstellung von Sachverhalten, die sich mir nicht erschließt. Das Oberlandesgericht Hamm sagt an dieser Stelle auch, naja, also letztlich bezahlt worden ist das Ganze ja dann vom Bund. Der hat den Kassenärztlichen Vereinigungen das Geld erstattet, was die bezahlt haben. Da werden also dann irgendwelche materiell-rechtlichen Zahlungsströme herangezogen, um reim dich oder ich fress dich, die staatliche Beziehung doch wieder herzustellen, das kann alles nicht ernsthaft überzeugen. Also nach meiner Auffassung nicht ansatzweise. Alle Augen nach Karlsruhe am 9. Oktober. Das wird juristisch außerordentlich spannend.
Dann danke ich Carlos Gebauer für diesen Ausblick und wir müssen es bei der Spannung belassen, werden die Diskussion fortsetzen, denn sie hat Folgen, nicht nur kostenmäßiger Art, sondern auch für weitere Schadensersatzansprüche, die aus dieser missglückten Impfaktion mit ziemlicher Sicherheit folgen werden. Vielen Dank für deine Ausführungen.
Sehr gerne. Alles Gute.
Ein weiteres aktuelles Problem der Rechtspraxis wird gerade diskutiert. Wir besetzen höchste Richterstellen. Die Entscheidung des Bundestags dazu steht noch aus. Und bei der Kandidatur hat eine Rechtswissenschaftlerin ihre Bewerbung zurückgezogen. Was Rechtswissenschaftlerinnen ausmacht, kommentiert Ulrich Fischer.
Ja. Auch ich gehöre der Zunft an, die, wenn man nicht Pejorative wie Rechtsverdreher und Winkeladvokaten benutzen will, die juristische nennt. Und ja, wenn ich mich besonders wichtig machen will, dann beschreibe ich mich als Rechtswissenschaftler. Denn schließlich habe ich diese Wissenschaft studiert und zum Abschluss gebracht. Ja, ich weiß, auch unter Hörern dieses Formats wird es nicht wenige geben, die die Adelung der Gesetzeskenntnis als Wissenschaft energisch bestreiten. Aber dürfen die das, wenn eine Koryphäe wie eine doppelnamige Potsdamer Rechtsprofessorin in ihren öffentlichen Statements immer und immer wieder betont, sie sei doch Rechtswissenschaftlerin und alles, was sie sage, sei rein rechtswissenschaftlich, geprägt, fundiert und damit unangreifbar? Umso berechtigter scheint mir die Frage, weil kürzlich in den Medien die Runde machte, dass fast 400 Rechtswissenschaftler außen und innen unter Federführung der ausgeschiedenen Bundesverfassungsrichterin Beer, über die zu berichten eine eigene Sendung wert wäre, eine Erklärung veröffentlichten, in der es heißt, die Doppelnamige sei, Zitat Anfang, eine hoch angesehene Staatsrechtslehrerin, Zitat Ende. Das sei in Fachkreisen völlig unstreitig. Weiter heißt es dann, staatstragender geht es nicht mehr, Zitat Anfang, das Bundesverfassungsgericht und die deutsche Staatsrechtslehre haben ihr hohes, auch internationales Ansehen nicht zuletzt durch die wohl einzigartige Verbindung von Verfassungspraxis und Verfassungsrechtswissenschaft gewonnen. Dies setzt aber voraus, dass Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaftlerinnen, die sich an dieser Praxis beteiligen sollen, von der Politik vor Herabwürdigung geschützt werden. Zitat Ende. Dies alles, obwohl ein zwar umstrittener, wie man so schön sagt, aber doch professioneller, sogenannter Plagiatsforscher aus Österreich, schon das ist natürlich für deutsche Staatsrechtslehrer nicht hinnehmbar, detailliert nachgewiesen hat, dass gerade an der wissenschaftlichen Eignung der Person ganz gravierende Zweifel anzumelden sind, weil die von ihr verfasste Doktorarbeit nicht nur auf den ersten Anschein erkennbare Plagiatssymptome aufweist, sondern es zudem noch Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Dissertation in Zusammenarbeit mit einer familiär verbundenen Person erstellt wurde. Das alles hinter die Rechtswissenschaft, die sich hinter Frau Beer versammelt hat, nicht der Doppelnamigen einen veritablen Persilschein auszustellen, dessen Glanz durch die Unterschrift von ehemaligen Bundesverfassungsrichtern ins quasi Überweltliche transponiert wurde. Was sagt das über unsere Rechtswissenschaft? Ich meine, nichts Gutes. Meines Erachtens liegt das schon daran, dass die fast 400 Lichtgestalten der Rechtswissenschaft einen Text unterschrieben haben, in dem es heißt, ausgesprochen unglaubhafte Plagiatsvorwürfe hätten die Kandidatin beschädigt bzw. verhindert. Wissen diese Rechtswissenschaftler nicht, dass es zwar eine Glaubhaftmachung gibt, aber keine Unglaubhaftmachung? Dass es eine Glaubwürdigkeitsprüfung gibt, aber keine Unglaubhaftigkeitsprüfung? Kennen Sie nicht einmal die eigene juristische Diktion? Fast 300 Professoren haben die Erklärung unterschrieben, ohne auch nur ein Wort darüber zu verlieren, warum die Plagiatsvorwürfe, Zitat Anfang, unglaubhaft, Zitat Ende, seien. Angesichts dieses Persilscheins der Sonderklasse müsste ein Aufschrei von allen Rechtsunterworfenen erfolgen, denn es sind diese Personen, die die zukünftigen Richter, Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Beamten ausbilden. Oder anders formuliert, ein besseres Zeugnis für den miserablen Zustand des bundesrepublikanischen Rechtsstaates als die hier kommentierte Stellungnahme lässt sich momentan kaum finden. Es ist besorgniserregend. Eine Feststellung, die für Hörer dieser Sendung keine Neuigkeit darstellen dürfte. Umso mehr, als unter den Unterzeichnern auch 5 ehemalige Bundesverfassungsrichter sind. Kein Wunder, dass die Reputation dieses Gerichtes in den letzten Jahren gravierend beschädigt worden ist. Und nun, die Rettung naht. Sigrid Emmenegger soll es, so der Wille der SPD-Fraktion im Bundestag, richten. Eine Personalie wie aus vergangenen Zeiten. Eine Verwaltungsrichterin mit den typischen Karrierestationen, Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Abordnung als wissenschaftliche Mitarbeiterin an das Bundesverfassungsgericht und schließlich die Berufung an das Bundesverwaltungsgericht. Eine klassische Juristenlaufbahn für eine fachlich qualifizierte Person. Dass sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin beim höchsten deutschen Gericht herausstach, ergibt sich schon daraus, dass sie Mitherausgeberin eines Sammelbandes mit dem Titel ist, Zitat Anfang, Linien der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, erörtert von den wissenschaftlichen Mitarbeitern, Zitat Ende. Es bleibt abzuwarten, was die jetzt nicht mehr nur hinter verschlossenen Türen stattfinden könnenden Beratungen der Fraktionsspitzen und des Richterwahlausschusses beim Bundestag erbringen. Meine Vermutung? Der SPD-Vorschlag soll dafür sorgen, dass die von vielen, auch von mir, als rechtspolitisch, rechtsstaatlich deutlich problematischer als die doppelnamige eingeschätzte Professorin Kaufhold von der Bundestags-Zweidrittelmehrheit trotz der gegen sie geäußerten vielfachen Vorbehalte durchgewunken wird. Warten wir es ab.
Es kommentierte Ulrich Fischer. Der Rechtsstaat im Kontrafunk beobachtet und wartet sehr aufmerksam ab. Mit seinen Sendungen ist zu rechnen. Die nächste gestaltet am Freitag Annette Heinisch. Mein Name ist Thomas Michael Seibert.